Wir kommen heute zu dem siebten Aufsatz von Salomo. Das ist Prediger 8 ab Vers 16. Und dieser Teil geht dann bis 9 Vers 10. Diesen Abschnitt habe ich umschrieben mit Allmacht Gottes und Verantwortung des Menschen. Es geht hier um die göttliche Regierung in der Schöpfung und die im beschränkten Rahmen mögliche Verantwortung und Handlungsweise des Menschen. Also es geht um Gottes unerforschliche Allmacht, die sich eben in der Schöpfung zeigt, die der Mensch nicht erfassen kann. Und auch darin, dass die Zukunft vollkommen in Gottes Hand ist und der Mensch kann sie von sich aus nicht wissen. Und dennoch darin, in dieser undurchgründbaren Schöpfung und in dieser verborgenen Zukunft, muss der Mensch handeln. Und zwar eben in seiner eigenen Verantwortung und Entscheidungsfähigkeit in dem eingeschränkten Bereich. In diesem Sinn lesen wir jetzt. 8 Vers 16. Als ich mein Herz darauf richtete, Weisheit zu erkennen und das Treiben zu besehen, das auf der Erde geschieht, denn weder bei Tag noch bei Nacht sieht man den Schlaf mit seinen Augen. Da habe ich bezüglich des ganzen Werkes Gottes gesehen, dass der Mensch das Werk nicht zu erfassen vermag, das unter der Sonne geschieht, indem der Mensch sich abmüht, es zu suchen, aber es nicht findet. Und selbst wenn der Weise es zu erkennen meint, vermag er es doch nicht zu erfassen. Denn dies alles habe ich mir zu Herzen genommen, und zwar, um dies alles zu prüfen, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Bis dahin zunächst. Also wir sehen, wenn der Mensch versucht, das ganze Werk Gottes, Vers 17, zu ergründen und zu erfassen, und das versuchen ja die Menschen, und gerade durch die Naturwissenschaft. Und es wurde ständig deutlich, je mehr Fragen beantwortet werden, desto mehr neue Fragen entstehen. Das, was man im 19. Jahrhundert meinte mit der Philosophie des Positivismus, es ist alles nur eine Frage der Zeit, bis wir eine Weltformel haben, die alles zusammenfasst und alles verständlich macht. Nichts von dem wurde im 20. Jahrhundert Wirklichkeit. Sondern es wurde klar, nein, es ist nicht möglich. Man kann es gar nicht erfassen. Und ich habe das auch schon erwähnt, dass ein großer Quantenphysiker gesagt hat, wenn jemand meint, er hätte die Quantenphysik verstanden, dann hat er bewiesen, dass er sie nicht verstanden hat. Denn es geht da um Dinge, bei der Erforschung der Natur und der Physik in der Natur, es geht um Dinge, die jegliche Modellvorstellung im Kopf übersteigen. Und das sagt hier Salomo in Bezug auf die ganze Schöpfung und auch alles, was geschieht im Lauf der Zeit in dieser Schöpfung, also auch die Geschichte. Da sagt er, bezüglich des ganzen Werkes Gottes habe ich gesehen, dass der Mensch das Werk nicht zu erfassen vermag. Das heißt also, sogar das, was Gott gemacht hat, seine Schöpfung, ist für uns Menschen unergründlich. Wie viel weniger können wir Gott verstehen und erfassen? Und dann gibt es noch etwas Zweites. Ich habe ja aufgehört zu lesen in Vers 1 in der Mitte. Da sagt Salomo, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Weder Liebe noch Hass kennt der Mensch im Voraus. Alles liegt vor ihnen. Da geht es um die Zukunft, die den Menschen verborgen ist. Wir haben gestern gesehen, Salomo spricht auch davon, wie das Verflossene so weit weg ist, so schnell und tief, tief in die Verborgenheit hineinrückt. Aber wie viel mehr das Zukünftige? Und wir können also die Schöpfung, die da ist, nicht erfassen und die Zukunft schon gar nicht. Und trotzdem sagt Salomo, und das ist so tröstlich, das könnte man zum Beispiel ganz rot anstreichen in der Bibel, er sagt, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Das ist das Tröstliche. Dieser allmächtige, unergründliche Gott hält die Erlösten in seiner Hand und führt sie durch diese unverständliche Schöpfung und durch diese nicht zu erfassende Geschichte der Schöpfung hindurch. Vers 2. Alles ist gleich für alle. Ein und dasselbe Geschick für den Gerechten und den Gottlosen, für den Guten und den Reinen und den Unreinen und für den, der opfert und den, der nicht opfert. Wie der Gute, so der Sünder. Der, der schwört, wie der, der den Eid fürchtet. Das ist ein Übel bei allem, was unter der Sonne geschieht. Dass ein und dasselbe Geschick allen zuteil wird. Und auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosheit. Und Narrheit ist in ihrem Herzen. Während ihres Lebens und danach geht es zu den Toten. Hier wird vorgestellt, in dieser Schöpfung drin, deren Zukunft den Menschen verborgen ist, da leben die Menschen. Und das Herz der Menschenkinder ist voll Bosheit. Und wir haben gesehen, im letzten Aufsatz, da hat Salomo gesagt in 8 Vers 11, weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll Böses zu tun. Weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Und hier betont er nochmals, das Herz der Menschenkinder ist voll Bosheit. Also auch hier wird alttestamentlich wieder vorweggenommen, wie wir das schon gehabt haben im Prediger. Römer 3,23. Es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und dann erklärt Salomo, und der Tod ist der große Gleichmacher. Im Tod sind alle Menschen gleich. Gerechte, Gottlose, Reine, Unreine. Alle sind sie gleich. Ich lese nochmals weiter ab Vers 3 im Schluss. Und danach geht es zu den Toten. Denn für jeden, der all den Lebenden zugesellt wird, gibt es Hoffnung. Denn sogar ein lebender Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Ja, weil für ihn gibt es ja noch eine Zukunft. Für den toten Löwen gibt es keine Zukunft mehr. Auch wenn es ein Köter ist, voll Flöhe, ja? So ein richtig orientalischer Straßenhund. Aber für den gibt es noch Hoffnung, dass mal ein Tag kommt, wo es keine Flöhe mehr gibt in seinem Fell. Aber für den toten Löwen ist alles vorbei. Es gibt noch Hoffnung für den, der lebt. Aber schließlich kommt der Tod und das ist der große Gleichmacher. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen gar nichts. Und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Da haben wir einen Rückbezug zur Einleitung. Dort hatten wir ja in Vers 11 von Kapitel 1 gelesen, es gibt keine Erinnerung an die früheren und für die Nachfolgenden, die sein werden. Für sie wird es auch keine Erinnerung bei denen geben, die später sein werden. Die Menschen, wenn sie sterben, sind alle gleich und man vergisst sie dann auch bald. Also nochmals, sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Vers 6, sowohl ihre Liebe als auch ihr Hass und ihr Eifern sind längst verschwunden. Sie haben in Ewigkeit keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Und wir haben diese Tage bereits gesehen, wie schnell das Vergessen geht. Ich weiß noch einige Dinge von meinem Großvater, der Ende des 19. Jahrhunderts geboren worden war. Also 1800, das 19. Jahrhundert. Und von ihm habe ich noch gewisse Erinnerungen, aber von seinem Vater weiß ich nichts. Wenn es um Thema geht, was war mit Liebe in seinem Leben? Hass, Eifer, alles vergessen, verschwunden. Und ich denke, für die meisten ist das so. Sobald es der Urgroßvater ist, ist es schon bei den nachfolgenden Generationen so im Nebel und in der Unwissenheit versunken. Und wir sehen, der Tod ist der große Gleichmacher. Aber das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Das ist das, was Salomo gesehen hat. Er sagt ja immer wieder in diesem Abschnitt, dass er das angeschaut hat und gesehen hat. Und es ist so, wir haben das auch diese Tage besprochen, im Tod gibt es eine Zweiteilung des Menschen. Der Körper geht ins Grab und das wird auch im Alten Testament Sheol genannt, das Grab. Und so geht auch der Körper im Diesseits ins Grab. Aber in Prediger 12, ich wiederhole das nochmals, Kapitel 12, Vers 7, und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Da wird klar gemacht, es gibt nicht nur den Sheol im Diesseits, sondern es gibt den Sheol im Jenseits. Der Geist existiert weiter und er wird vor Gott gestellt werden, den Richter aller. Und da sehen wir, wenn wir beides zusammennehmen, Prediger 9, und Prediger 12, dass der Tod eben nicht nur der große Gleichmacher ist, sondern ist auch der große Scheider. Scheider darum, weil der letzte Vers von Prediger, nämlich Prediger 12, Vers 14, sagt, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Gott wird nach dem Tod scheiden. Und der Herr Jesus zeigt das in der Geschichte in Lukas 16, der arme Lazarus, als ein Mensch, der geglaubt hat und erlöst worden ist, er geht ins Paradies und der reiche Mann, der im Luxus ohne Gott gelebt hatte, geht an den Ort der Qual und wartet auf das ewige Gericht. Also der Tod ist nicht nur der große Gleichmacher, das wird hier vorgestellt, sondern ist auch der große Scheider. Der Sheol ist zweigeteilt. Im Diesseits, das Grab, da ist es, ist der Tod der Gleichmacher. Aber im Jenseits, da gibt es das Paradies und es gibt das Gefängnis, den Ort der Qual, man könnte sagen die Vorhölle. Und da sind nicht alle gleich. Aber wenn man das so hier auf der Erde anschaut, dann ist das so. Und da gilt, Vers 5, die Toten aber wissen gar nichts. Ja. Der tote Körper ist tot und da ist kein Bewusstsein mehr da. Im Diesseits. Aber der Geist, der weiter existiert, im Jenseits, dort gibt es schon Bewusstsein. Und das ist ganz wichtig, dass man das vor Augen hat, gerade wenn man auch andere Stellen im Alten Testament liest, wie Psalm 6, Vers 5. Psalm 6, Vers 5. Da sagt König David, denn im Tod erinnert man sich nicht an dich. Im Scheol, das ist Totenreich auf Hebräisch, im Scheol, wer wird dich preisen? Ja, aber das ist gemeint, der Scheol im Diesseits. Da gibt es keine Erinnerung und da gibt es auch kein Gotteslob. Darum ist es so still auf dem Friedhof. Weil alle schweigen. Und dazu auch noch Psalm 88, Vers 10. Beziehungsweise Vers 11, je nach Bibelausgabe, unterschiedliche Zählung, aber der gleiche Text. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Schatten aufstehen, dich preisen? Das Wort Schatten im Hebräischen bedeutet eigentlich die Hingestreckten, die Schlaffen. Das sind eben die toten Körper. Das bezieht sich nicht auf die Seele und den Geist. Und das müssen wir uns im Klaren haben. Es wird immer diese Zweiteilung gesehen in der Bibel. Und dann wird klar, warum eben Stellen sagen, die Toten wissen nichts. Aber wenn wir zum Beispiel aufschlagen, Philipper 1, da sagt der Apostel Paulus, er hat Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Philipper 1, Vers 23. Ich werde aber von beidem bedrängt. Es geht im Vers davor um das Bleiben, das Leben im Körper, im Fleisch. Oder eben um das Sterben. Und dann sagt er, Vers 23, ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Also für den Gläubigen ist das Leben nach dem Tod weit besser als hier. Und darum, der Tod, der große Gleichmacher, das ist nur im Diesseits. Für das, was unsere Augen sehen. Und dann kommt Salomo zur Schlussfolgerung in diesem Aufsatz und dann nimmt er wieder auf, was er schon längst beschrieben hat in früheren Aufsätzen. Vers 7. Geh, iss dein Brot mit Freude. Haben wir wieder das Thema Freude. Das muss ja so sein am Schluss eines Aufsatzes. Geh, iss dein Brot mit Freude und trinke deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit und das Öl mangle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines eitlen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat. Alle deinen eitlen Tage hindurch, denn das ist dein Teil am Leben und an deiner Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Und jetzt kommt das Thema Verantwortung des Menschen. Alles, was du zu tun vermagst, mit deiner Kraft, das tu. Denn es gibt weder Tun, noch Überlegung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Scheol, wohin du gehst. Also, der Mensch kann die Schöpfung nicht ergründen. Er weiß die Zukunft von sich aus nicht. Nur das, was Gott uns in seinem Wort offenbart. Aber er weiß es nicht, was auf ihn persönlich zukommt. Aber darin sagt er, soll man in seiner eigenen Verantwortung leben. Und zwar, nicht irgendwie passiv oder so fatalistisch, ja, Gott hat alles in der Hand und ich muss nichts machen. Nein, er sagt, alles, was du tust, was du zu tun vermagst mit deiner Kraft, das tu. Und darum haben wir diesen Abschnitt genannt, Allmacht Gottes und Verantwortung des Menschen. Das dürfen wir nie gegeneinander ausspielen. Das gehört beides zusammen. Und sehen wir wieder, Salomo zeigt, und als gläubiger Mensch darf man das Brot und All die Nahrung, die Gott uns gibt, essen und trinken, mit frohem Herzen aus seiner Hand nehmen und dürfen das genießen in Gemeinschaft mit ihm. Eben, das ist wieder das Grundprinzip von, wie oft habe ich das jetzt wiederholt, nicht wahr? Von 2, Vers 25. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Alles in Gemeinschaft mit Gott, dann verpasst man das Leben nicht. Und eben all die Kraft und die Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, die sollen wir einsetzen und nicht unter den Leuchter, unter den Scheffel stellen. Oder unter das Bett, wie der Herr Jesus in den Evangelien sagt. Scheffel, das war ja ein Maß für Getreide. Das spricht also von Arbeit. Man kann also sein Licht kann man verlieren, indem man übermäßig arbeitet. Also der rastlos und unruhig, nur, sein Leben ist nur Arbeit, der versteckt damit sein Licht. Und unter dem Bett, die das Licht unter das Bett stellen, die verlieren das Licht, das Zeugnis durch ihre Faulheit. Und beides soll nicht geschehen. Aber wir sollen unsere Fähigkeiten, unsere Möglichkeiten ganz dem Herrn zur Verfügung stellen. Und darum, alles, was du zu tun vermagst mit deiner Kraft, das tu. Und dann sehen wir auch, Salomo macht hier Mut, den Verheirateten die Beziehung zu pflegen in der Ehe. Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Und das muss ihm bestimmt geschmerzt haben, wenn er diesen Rat gibt. Er hat das alles kaputt gemacht. Er sagt nicht, genieße das Leben mit den Frauen, die du liebst, sondern mit der Frau, die du liebst. Das ist das, was Gottes Schöpfung entspricht. Er hat einen Adam und nur eine Eva, nicht zwei Evas, erschaffen. Und übrigens in 5. Mose 24, Vers 5 gibt es ein besonderes Gesetz für Männer. Und das besagt, wenn man geheiratet hat, ist man in Israel nach dem Gesetz für ein Jahr befreit von der Armee. Warum? Damit der Mann seine Frau erfreuen kann. Und bitte man beachte, es heißt nicht, dass er sich an seiner Frau erfreue, sondern dass er sie erfreut. Ja? Und hier wird gesagt, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Da erfreut er sich auch an ihr, aber noch mehr, das ist nicht etwas Egoistisches, sondern miteinander. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Es gibt die beiden Seiten vom Geben und von dem Nehmen. Und dazu Sprüche 18, Vers 22. Wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Ja, und es geht auch da wieder um eine Frau. Wir haben gesehen, wie Salomo gesehen hat, die verführerische Frau, die ist etwas ganz Gefährliches. Das ist dieses gefährliche Netz, das wir gefunden haben in Kapitel 7, Vers 26. Aber die treue Ehefrau, das ist etwas ganz anderes. Das ist eben das Thema hier in Kapitel 9, Vers 9.